Moin Moin, wie wir hier in Hamburg sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Holger. 20 Jahre, so lange habe ich nie durchgehalten mit einer Firma. Ich habe immer vorher verkauft oder hatte Lust, ein Neues zu machen. Insofern 20 Jahre, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday.
Moin, liebe Leute. Unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger. Heute mit einem wirklich, wirklich langjährigen Wegbegleiter, mit Lars Hinrichs. Daher bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es definitiv etwas länger wird als 20 Minuten. Erstmal herzlich willkommen, Lars.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in der Folge 3 oder 4 oder 5 mit dabei zu sein.
Wir werden uns gleich nochmal besprechen, weil wir es ausstrahlen. Wir wollen ja eine Dramaturgie haben. Am Ende wärst du mit einer von Folge 1, weil ich weiß gar nicht, wie man dich am besten vorstellt. Damit würde ich gerne mal starten. Ich habe so viele Punkte, die ich mir rausgesucht habe, die ich über dich erfahren habe. Stell dich doch bitte mal kurz selber vor, wer du bist und vor allen Dingen, was du bist und wie du das machst, was du so tust.
Das ist eine sehr gute erste Frage, denn ich werde so oft vorgestellt und denke jedes Mal, das ist doch viel zu viel, dass ich bei den Young Global Leaders im World Economic Forum bin, dass ich Unternehmer bin, dass ich der Gründer von Xing bin. Da sind so viele Dinge, die für mich gar nicht relevant sind. Ich stelle mich immer vor, ich bin Lars Hinrichs, ich bin Unternehmer. Denn das, was ich tue, ist Unternehmertum seit den Anfang der 90er, als ich noch zur Schule gegangen bin, bis heute.
Wow, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo wir uns begegnet sind. Als ich mich entschlossen habe, Unternehmer zu werden, was Ende der 90er war, erinnerst du dich noch, wie wir uns kennengelernt haben?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass wir, ich hatte mit einem Bekannten eine Firma gegründet und wir haben uns in der Milchbar, glaube ich, getroffen. Und du erzähltest davon, dass du jetzt studieren willst oder und wir haben dich, glaube ich, so ein bisschen auch überredet, Unternehmertum sei ja auch eine Alternative zum Studium. Und ich glaube, so hat das ein wenig angefangen.
Definitiv. Also die Milchbar spielt eine ganz entscheidende und tragende Rolle. Also wir saßen damals zu dritt, glaube ich, eine Nacht lang da. Das war kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, so wie ich mich entsinne. Und du und ihr schon Unternehmer wart. Ich fand das damals spannend, weil für mich der Weg von ehrlicherweise so ein bisschen der Süderelbe, zwar Hamburg kennt, aber so der Sprung über die Elbe, dann zu euch in den ABC-Bogen. Das war so der erste große Move. 99, 2000 ging es dann los. Das war auch so die Internet 1.0-Zeit. Erinnerst du dich noch so an die relevanten Dinge, wenn du sagst, 89 ging es bei dir los. Ich weiß, dass ich damals den Eindruck hatte, wow, der ist zwar genauso alt wie ich, aber der macht schon 10 Jahre lang Krams, den du zum Teil einfach nicht verstehst.
Ja, in der Tat, ich bin ein bisschen länger mit dabei. Ich weiß noch ganz genau, das war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre, als der Spiegel ein Bericht über mich geschrieben hatte, weil ich unterschiedliche Dinge damals mit Telefonsystemen gemacht habe. Und da hieß es, der Schüler Lars Hinrichs bekommt täglich Post vom Roboter, Klammer auf, Internet, Klammer zu.
Der Internetroboter.
So in etwa. Insofern war ich sehr, sehr früh mit dabei. Ich kenne das World Wide Web, als wir noch mit Mosaik gesurft sind und plötzlich kam Netscape mit dieser sensationellen Funktionalität des Stop-Buttons. Das Internet damals war so langsam, dass man beim Mosaik musste man immer so lange warten, bis die ganze Seite geladen war. Und da kam Marc Andreessen mit dieser genialen Idee des Stop-Buttons. Dann konnte man beim Laden Internetseiten stoppen. Heute mit irgendwie 100 Megabit und hier in meinem Haus, was ich gebaut habe, haben wir 10 Gigabit liegen. Weiß man gar nicht, ob der Rechner so schnell ist oder ob das Internet so schnell ist. Aber das sieht man dann spätestens beim nächsten Download. Also insofern, ich bin schon ein bisschen länger mit dabei. Und als ich dann mit der Schule fertig war, gab es die große Frage, was kommt dann? Und dann bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen, war der erste Internetsoldat der Bundeswehr. Hab die Bundeswehr ins World Wide Web gebracht, denn vorher war es irgendwie eine Adresse bmvg.de. bund.400.de, so eine alte, ganz alte Adresse. Und dann war einer meiner ersten Empfehlungen, doch mal bundeswehr.de zu nutzen. Das hatte irgend so eine lokale Vereinigung. Dann habe ich die Internetausschreibung für die Bundeswehr gemacht, den, ich glaube, Hunderttausende gespart, sogar die Ehrenmedaille der Bundeswehr bekommen. Ich weiß nicht, du warst eigentlich Zivi, oder?
Ich war in der Tat Zivi. Das hatte aber auch mit meiner damals beginnenden Selbstständigkeit zu tun, weil ich in der Tat, während ich Zivildienst gemacht habe, angefangen habe, Partys zu machen. Und ich hatte so einen tollen Job. Das heißt, ich habe morgens 2 Stunden Zivi gemacht, das darf hier erwähnt sein, bei der Behörde, und habe dann ab mittags sozusagen meine nächste Stufe, nämlich meine Events geplant, über die wir uns dann ja spannenderweise auch kennengelernt haben.
Schau mal, und ich habe nicht studiert, ich habe am ersten Tag wieder abgebrochen und war immer neidisch auf die ganzen Studenten, diese coolen Partys feiern, und dann hatte ich endlich dich gefunden und dann kannte ich endlich mal jemanden, der auch Partys machte.
Also, um es kurz zu machen, wir haben uns dann so um die 2000 herum, glaube ich, unternehmerisch zusammengefunden. Du warst Mitgründer mit deinem damaligen Partner zusammen unserer Agentur, deswegen bitte ich Mitbegründer der ersten Stunde. Was mich damals beeindruckt hat, dieses Internet 1.0 hatte ja so, es gab die Kabel New Medias und es gab die Popnets und es gab die...
Und da waren wieder ganz viele Partys angesagt.
Ja, genau. Es gab die Samwas, es gab die Sinner Schraders und viele davon gibt es heute noch. Und damals hattet ihr mir das Angebot gemacht, komm doch zu uns ins, ich glaube, es hieß ins Goldfischglas oder ins Aquarium?
Das war das Aquarium. Das war ein großer Raum hinten, der eigentlich nicht genutzt wurde. Und insofern haben wir, glaube ich, dich inkubiert, könnte man ja fast heute so sagen. Das war auch die einzige Inkubation, die die Firma mitgemacht hat. Aber ihr saßt da hinten plötzlich mit 20 Leuten in einem Raum, der vielleicht... Vielleicht waren das 40 Quadratmeter.
Auf ja, jeden Fall zwischen 40 und 60.
War ich alles eng. Schnell zu mit Menschen, zu mit Material. Und es war eigentlich immer unordentlich.
Was jetzt eigentlich nicht meinem Naturell entspricht, aber mein damaliger Partner hatte tendenziell den Hang zum kreativen Chaos. Was ich aus dieser Zeit noch mitnehme, neben diesen wahnsinnig vielen Partys und einem Netzwerk, in das ihr mich damals auch eingeführt habt, sei es ein Uwe Jens Neumann, sei es die Hamburg Messe, sei es die Hamburg Media Night, da haben wir, glaube ich, auch ein schönes Event 2001, 2002 mit Polizeischutz an der Elbe unten gehabt, weil ein Immobilienbesitzer parallel die Rote Flora gekauft hat, dass diese glamourösen diese Internetzeit, du bist mir damals, ich weiß es wie heute, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, aufgefallen durch deinen gefühlt 20 Jahre alten Ford Escort Kombi in Weiß. Also nichts der große Internetmacher mit einem Sportwagen, sondern mit einem rauchenden Dieselkombi. Das war so dein Markenzeichen.
Heute ist es ein Tesla. Insofern auch ich kann mich optimieren. In der Tat, an diesen weißen Kombi kann ich mich auch noch erinnern. Aber wie heißt das alte Sprichwort? Man wird nicht reich vom Geld ausgeben. Und ich versuche für mich privat immer extrem sparsam zu sein. Ich fliege auch gerne Economy. Ich fahre auch gerne grundsätzlich zweite Klasse Bahn.
Ja, und am Ende haben wir, glaube ich, gemeinsam einiges gelernt, einige Events gefeiert und vor allen Dingen das, was mir so wichtig ist und bis heute, glaube ich, auch unsere, ja, am Ende des Tages immer noch unser gutes Netzwerk pflegt, Netzwerke gebaut. Das war für dich, ich erinnere mich, dann nach der Böttcher Hinrichs AG ging es dann ja für dich schnell in die weitere Selbstständigkeit. Ich erinnere mich aber auch, bevor wir vielleicht nochmal über das, was alle fragen, wie war es denn so mit Xing oder OpenBC, die Frage ist wahrscheinlich noch nie gehört. Ich erinnere mich dran, dass auch dieses Netzwerk, ich erinnere mich zum Beispiel an einen damaligen Praktikanten, Nick Mewes. Kannst du dazu noch was sagen? Weil deine Schwester hat lustigerweise gleich Praktikum bei uns gemacht und Nick bei euch. Da gibt es doch auch noch eine Verbindung.
Ja, das schneiden wir nochmal ganz gut zusammen. Also, zweite Firma, die ich hatte, nach Politik Digital, das ist ja die erste, die zweite Firma war quasi ein MBA in Echtzeit. Ich glaube, wir haben jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Und insofern habe ich mal irgendwann gesagt, ein Fehler ist es erst dann, wenn man Dinge zweimal falsch macht. Insofern war das eine wichtige, teure, lehrreiche Erfahrung, auch was Menschen angeht. Und in der Zeit passierte einiges. Und umso besser, dass wir heute 20 Jahre Nest feiern. Ich habe glaube ich, bei Xing habe ich 9 Jahre lang durchgehalten oder ich glaube 8,5 Jahre. Und das ist für mich schon relativ lang. Da ich immer mehrere Sachen gleichzeitig mache, ich habe jetzt ein Biotech-Investment gerade gemacht, ich baue eine weitere Immobilie, bin ich Aufsichtsrat in mehreren Firmen. Insofern komme ich fast zurück, dass ich gerne Unternehmer bin. Und wenn du Nick ansprichst und die ersten Fragen zu OpenBC damals noch, für die, die es noch kennen, ja, Nick hat bei uns Webseiten gebaut und irgendwann kam er dann mit dieser Idee an, er möchte die Taxibranche digitalisieren. Und ich sagte, du Nick, keine Ahnung, ob diese geraubten Taxis ein iPhone haben wollen, aber du bist ein cooler Typ, ich vertraue dir, ich habe relativ spät dann investiert, muss ich dazu sagen.
Ah, okay, das war nicht Early Seed, sondern
ich
das war...
Ich war nicht Seed-Investor, das war mir zu risikoreich, weil ich einen großen Respekt davor habe, was Nick geschafft hat, mich nicht Taxifahrer zu konvertieren zu Internetnutzern. Und das mit aber einem sehr schlauen Geschäftsmodell und der Erfolg gibt ihm recht und wir treffen uns ab und zu immer noch gerne bei seinem oder meinem Lieblingsitaliener und sprechen über das, was er jetzt macht. Er, glaube ich, ist mir gefolgt in das Thema Immobilien.
Ah, okay. Ich stell
aber er hat wirklich in der Tat bei uns, bei der Böttcher Hinrichs AG, gearbeitet.
Ja, definitiv. Und seine Schwester, ich weiß den Namen nicht mehr, die hat er an uns... Ja, die hat bei uns Praktikum gemacht. Ich frage das aus einem ganz gewissen Grund, weil ich gesagt habe, natürlich dieses Lifelong Learning, wir können jetzt mit ganz vielen Phrasen um uns dreschen, trotzdem finde ich es wahnsinnig wichtig zu lernen. Und als du gesagt hast am Anfang, du bist Unternehmer, hast du mir aus der Seele gesprochen. Ich gebe zu, dass mein eines Unternehmen, was ich jetzt seit 20 Jahren mit Partnern führe, dass das durchaus erfolgreich ist und mir ein gutes Leben ermöglicht und auch ein spannendes und erfülltes, spaßiges. Meine Startups waren immer so medium erfolgreich. Ich habe vielleicht noch so ein, zwei in der Hinterhand. Ich glaube, zwei, drei kennst du. Du erinnerst dich an unser Moped-Projekt, du erinnerst dich an verschiedene Dinge. Ich bin auch ein, zwei Mal zu dir gekommen, habe gesagt, Lars, was hältst du davon? Jetzt kommt meine Frage. Als Unternehmer entscheidest du nach Kompetenz und Wissen, nach Bauch, nach Gefühl? Gibt es eine Formel, die du sagst, die dir bis jetzt diesen Erfolg und das Recht gegeben hat für deine Entscheidung?
Also ein Unternehmer in meiner Definition ist ein Mensch mit einem positiven Gendefekt.
Ja.
Denn man muss schon risikoavers sein, risikosuchend, um diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu tun, den ich jedem nur empfehlen kann. Die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, habe ich dieses Gendefekt? Ich glaube nicht, dass man Unternehmertum wirklich lernen kann, obwohl es so viele Entrepreneurship-Stühle und Professuren gibt. Ich glaube, man kann es nicht lernen. Entweder ist man das oder man ist es nicht. Woran mache ich das fest? Ich mache es daran fest, dass viele immer über Chancen und Risiko sprechen. Ja, also ganz viele Präsentationen in Deutschland fangen an mit Chancen und Risiko zum Thema XYZ. Als Unternehmer gehe ich grundsätzlich nur nach den Chancen. Diese andere Alternative, das Risiko, ist ein Wort, was nicht wirklich in meinem Unternehmen Wortschatz stattfindet. Insofern konzentriere ich mich immer auf die Chancen. Und wenn Weg A nicht funktioniert, dann gibt es halt einen neuen Weg A. Aber einen Plan B finde ich völlig nutzlos.
Wahnsinn.
Aber zurück zu deiner Frage.
Ja, das beantworte ich schon im Teil, aber noch nicht ganz. Bitte gerne. Also, weil die Frage war ja, was sind deine Entscheidungskriterien? Und wenn du sagst, risikoavers, sprichst du mir aus der Seele. Ich habe das schöne Zitat des LinkedIn-Gründers. Ich sage sinngemäß, ein Unternehmer oder ein Entrepreneur ist jemand, der von einer Klippe springt und sich auf den Weg ein Flugzeug baut. Das ist ja diese Interpretation. Aber hast du denn trotzdem, weil du ja nicht nur eine, drei, fünf, sondern auch gerne mal 15, 20 Dinge tust, hast du Kriterien?
Dinge, die mir Spaß bringen und die ein Problem für mich lösen. Xing war auch eigentlich nur ein Produkt für mich, weil ich wollte die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen. Das war die Grundidee. Also sehr selfish, muss ich dazu sagen. Aber zum Glück hatten andere Probleme, andere Menschen auch diesen Wunsch, die Kontakte ihrer Kontakte kennenzulernen. Und gerade ein Erfolgsrezept aus dieser Zeit war es sicherlich, dass sich alle Leute die E-Mail-Adressen verloren hatten, als die Firmen pleite gegangen sind. Und über Xing, damals noch OpenBC, haben sie sich alle wiedergefunden. Und diese blendende Idee, kontaktiere doch Leute, die du nicht kennst, dafür musst du zahlen, oder interessiere dich für die Leute, die auf deiner Seite waren, auch zwei Dinge, die Xing vor allen anderen hatten, war es dann die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das nach dem nuklearen Winter des Internets, im Sinne von Internet funktioniert ja nicht, das sei ja jetzt bewiesen, habe ich dann 2003 die Firma OpenBC, jetzt Xing, gegründet. Was bis heute eine Tochterfirma von meiner Holding ist.
Ja, weil deine Holding gibt es schon seit 2000 oder 99. Das habe ich auch in der minutiösen Vorbereitung gelesen. Wahnsinnsthema. Ich erinnere mich dran, richtig, die Implosion 2002 am neuen Markt. Dann bist du wirklich, das kann man so sagen, ich erinnere mich dran, auch händisch von Medientreff zu Medienveranstaltung, von kleinen Networking mit den Kontakten losgegangen, hast am Anfang sogar noch Karten verteilt. Ich glaube, ich habe von dir mal eine Visitenkarte für OpenBC gekriegt. Und das war ja wirklich richtig, richtig harte Arbeit.
Lustigerweise habe ich auch heute wieder Visitenkarten, da steht aber nur mein Name drauf.
Okay, reicht. Und dann hatte ich, glaube ich, und das weiß ich noch, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, das war 2004, 2005, hatte mein heutiger Partner Lars Debbert eine Idee für etwas Ähnliches, was heute auf Xing längst integriert ist, und zwar ein Netzwerk für Kreative, Visual hieß das. Und da bin ich zu dir und habe gesagt, ich kenne da Lars, mit dem habe ich diese Firma gegründet, der kann mir mal ein paar Tipps geben. Und da war ja alle in aller Munde dieses Buch Tipping Point, dass du mir, glaube ich, sinngemäß gesagt, es gibt diesen Moment, wo man eine kritische Masse an Menschen in einem digitalen Netzwerk erreicht hat, wo es sich potenziert. Das sind irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal, 80 bis 100.000 Menschen, die aktiv sind. Ob die Zahl heute noch stimmt, ob sie genauso war, weiß ich nicht. Aber das war einer der Punkte, wo ich dich mal so ein bisschen um Business Intelligence gefragt habe und wo OpenBC gerade richtig anfing zu fliegen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Also der Tipping Point bei Xing war 1% der arbeitenden Bevölkerung in einer Stadt. Wenn du das erreicht hattest, ging es immer nur noch steil bergauf.
Wow. Und bis heute, man darf es auch sagen, wir dürfen für die inzwischen New Work SE arbeiten. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber wir sind mit im Team und im Lead, den New Work Harbor zu bauen. Das heißt, unsere Kompetenz in den Jahren von Event inzwischen zu dem ganzen Thema, nennen wir es mal Brand Experience Architecture, auch mit einem von dir gegründeten Unternehmen, also doppelt sozusagen.
Ja, Xing wird mich sicherlich mein Leben lang begleiten und ich bin wahnsinnig stolz, dass drei Generationen erfolgreicher Unternehmer nach mir gekommen sind, die dieses Unternehmen geführt haben. Ich habe insgesamt 25.000 Euro investiert und heute sind es 1,5 Milliarden Börsenkapitalisierung. Das ist schon, ich würde mal sagen, früher habe ich gesagt, für meinen Begriff war das immer, quasi ein Sechser mit Zusatzzahl 10-mal hintereinander. Heute ist, glaube ich, der Euro-Jackpot 100-mal hintereinander. Dann bist du, 200-mal hintereinander. Ja. Dann bist du etwa da, wo Xing heute ist. Xing wird mich sicherlich immer begleiten. Ich freue mich über die Leute, die dort arbeiten. Ich habe mich ja lustigerweise als auf diesen ganzen Treffen habe ich mich nie als Gründer oder CEO von Xing vorgestellt, sondern immer, ich arbeite im Marketing bei OpenBC oder ich arbeite im Marketing oder Business Development bei Xing. Ich habe niemals gesagt, ich bin der CEO von irgendeinem Unternehmen, als ich mich vorgestellt habe.
Exakt, ich kenne dich ja auch da eher im Hintergrund. Wobei, eine Sache, die würde ich gerne mit dir noch kurz besprechen, zum Thema Network. Du bist ja auch mit einer, ne? Du bist derjenige gewesen, der mich, das muss dann so um die 2010er gewesen sein, der mich angeworben, klingt so ein bisschen Cobra-mäßig, mit zu EO gebracht hat und gesagt hat, Holger, ich habe hier so ein ganz spannendes Thema, ist ein globaler Impact, also unsere Berührungspunkte über die letzten 20 Jahre, ich glaube, wir finden noch 3 bis 5 weitere, ich habe auch noch 2. Das nächste war dann ja dieses Thema Netzwerke doch etwas zu systematisieren, Dinge wie die Foren, für die, die es kennen, IO ist ein globales, ja, am Ende des Tages Gründer-Entrepreneur-Netzwerk. Da hast du mich dann für das Chapter in Hamburg mit begeistert. Ich war dann auch mehrere Jahre dort mit aktiv. Du bist, glaube ich, inzwischen schon seit einigen Jahren in das etwas kleinere Netzwerk bei IO gewandert. Vielleicht nochmal zwei Sätze zu dem Thema, vor allen Dingen im globalen Kontext.
Also Netzwerke sind wichtig. Ich glaube, das hat auch wirklich jeder mittlerweile begriffen. Als mir meine Tochter letztens darum gebeten hat, ob ich hier bei Bewerbungsschreiben helfen könnte für ein Schülerpraktikum, habe ich ihr gesagt, weißt du, das nennt sich Vitamin B, das ist wichtig. Nein, Papa, ich will das ohne Hilfe machen. Und wir haben uns dann diesen Tag sehr lange darüber unterhalten, ob Netzwerke, ob Bekanntschaften wichtig sind oder nicht. Ich bin in ganz vielen Netzwerken. Ich war auch mal Chef von IO, dem Netzwerk, was du gerade angesprochen hast, der Entrepreneurs Organization. Mittlerweile bin ich bei YPO, das ist die Young Presidents Organization. Ich bin im Forum vom World Economic Forum, dann nennen wir uns Young Global Leaders. Ich bin in der Atlantikbrücke. Ich bin in mehreren kleineren Veranstaltungen auch noch aktiv, weil ich das einfach wichtig finde. Auch wenn ich jetzt ein bisschen älter bin und irgendwo vielleicht spende oder so, sind das auch Netzwerke, auf die man Zugriff hat. Ich war sogar 2 Jahre lang bei UNICEF im Deutschen Komitee, auch ein hervorragendes Netzwerk, weil das wirklich wichtige und richtige Arbeit bin. Meine Freundin ist sehr aktiv bei Human Rights Watch. Dadurch habe ich ein ganz anderes Netzwerk kennengelernt. Ich bin seit einigen Jahren in der Kunstszene aktiv, weil ich ein digitales Museum baue hier in Hamburg. Insofern, Netzwerke sind für mich wie große Schiffe, mit denen du in See stichst. Und Columbus ist auch nicht alleine gefahren. Der hat auch ein Netzwerk seiner Santa Maria mit dabei gehabt, aber er ist mit 2 weiteren Schiffen gefahren. So quasi als externe Netzwerke könnte man die sicherlich verstehen. Und wer nicht aktiv in Netzwerken ist, der hat es deutlich schwerer im Leben. Ja. Das heißt nicht, dass du mit Netzwerken alles erreichst. Denn es geht ja immer noch um deine Person, ob du wirklich was leistest, ob du in dieses Netzwerk auch investierst. Netzwerke sind nicht zum Rausnehmen nur, sondern es ist immer ein Geben und Nehmen. Und so verstehe ich auch das Leben. Ja, ich habe meines Lebens gerne Leuten geholfen, auch die ich nicht kenne. Ich habe mit Kontakten die versorgt, um denen einen Einstieg irgendwo zu ermöglichen. Weil ich glaube, im tiefsten Inneren bin ich der Überzeugung, dass alles, was man gibt, kommt auch wieder zurück. Das wirst du sicherlich auch erlebt haben mit deinen Arbeiten, die du gemacht hast. Wie viele Dinge hast du angespitzt und die sind dann irgendwie erfolgreich geworden? Klar kennen wir alle auch quasi die Sachen, die nicht erfolgreich sind, aber das ist Unternehmertum. Es sind große Wellen, sind wir fast wie beim Schiff. Ein Beispiel. Manchmal geht die Welle nach oben, aber du kannst sicher sein, dass die Welle irgendwann bricht und dann geht es wieder nach unten. Und dann kommt die nächste, vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen steiler. Du glaubst, das wird nie wieder passieren und schon bist du wieder unten. Dieses Wellentum begleitet mich mein Leben.
Spannend. Also ich kann so viel aus dieser Antwort ziehen, dass es mich jetzt schon wieder inspiriert, auch nach vorne zu gucken, weil, ja, richtig, unser Moped-Startup, was ich dir auch gezeigt habe damals, du gedacht hast, ja, das ist total cool, aber, und da kommen wir vielleicht zu dem, was du eingangs gesagt hast, braucht das jemand, ne? Oder brauche ich das? Löst es ein Problem? Das ist eine ganz spannende Herangehensweise, die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Frage ist, du hast ja, wenn wir jetzt über alle deine Startups reden, glaube ich, sind wir noch in 2 Stunden und länger und irgendwann verlieren wir uns auch. Trotzdem hast du ja auch vielleicht nicht kopernikanisch, aber schon immer mal Wenden gemacht. Und irgendwann hast du angerufen oder ich glaube du persönlich, du bist auch jemand, der mal sagt, schreib keine Mails, sondern ruf einfach an, ich rufe dann zurück, so ungefähr. Kamst und hast gesagt, ich baue jetzt die digitalste Immobilie in Deutschland, Europa, ich weiß es nicht, auf jeden Fall werden wir jetzt, und das meine ich mit kopernikanischer Wende, von eher Tech, von eher vielleicht auch digitalen Themen, werden wir jetzt real. Das heißt nicht, dass man nicht vorher vielleicht schon mal Geld in eine Wohnung investiert hat, sondern dieses Neubauprojekt des Appartements, und da würde ich nochmal gerne 2-3 Fragen zu verwenden, weil du 2014 uns mit einbezogen hast in so erste, man würde heute sagen, ja, Brainstormings. Und wie kam es dazu, dass du digital und real miteinander verbunden hast?
Die Antwort wäre jetzt ein bisschen länger, warum, aus welchen Steuergründen ich mir eine
Immobilie gekauft habe. Aber auch das bestimmt.
Aber das spielte in der Überlegung sicherlich eine Rolle. Das war das Jahr 2010. Das war
ein, so ging es schon los, okay, wow.
Ein gutes Kaufjahr. Ich glaube, ich habe den Quadratmeter für 2.400 Euro gekauft. Das war relativ günstig und dachte bis zum Notar, das ist der beste Deal meines Lebens.
Ja,
okay. Wohlgemerkt, ich bin immer Digitalunternehmer eigentlich, ja. Das ist die bessere Definition.
Ja.
Und habe auch nebenbei weitere Firmen gegründet. Ich habe Hack Forward gemacht, was auch sehr erfolgreich geworden ist. Ich mache seit 2010 auch in Versicherungen, was keiner weiß. Und dieses Haus kam einfach um die Ecke. Und ich dachte, mein Gott, wie einfach kann man Geld verdienen? Die Momente danach sind die Momente, die mich dieses Haus verfluchen lassen. Plötzlich stand das Haus unter Denkmalschutz. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Dann gab es Nachbarn, die mir nicht wohlgesonnen waren. Auch eine Pizzeria, die irgendwann weichen musste. Ich habe dieses Haus wirklich verflucht. Und als ich dann dieses Haus hatte, damals war es noch ein altes Haus, habe ich erst begriffen, wie kompliziert das Ganze doch ist. Ein Thema, und das ist, glaube ich, auch Unternehmertum, in einen neuen Markt springen, ohne Ahnung davon zu haben, aber Ideen.
Schön formuliert.
Musste ich dann irgendwann mir überlegen, was mache ich mit dieser Immobilie? Und damals kam dieses Thema IoT hoch, Cloud Computing war sehr sinnvoll damals. Insofern habe ich ein Haus gebaut, was die komplette Intelligenz nicht in einem Home-Server hatte, so ein Mist habe ich zu Hause. Nein, alle wichtigen Komponenten lagen in der Cloud. Und damit ist das Haus heute noch eins der modernsten überhaupt, denn das Haus erneuert sich über Software, nicht über Hardware. Die ganze Heizungssteuerungsanlage ist in der Cloud. Auch ein Projekt, was sich damals mit Fissmann gebaut hat, wo damals es völliger Wahnsinn war, sowas zu machen. Aber ich sagte, ich glaube an die Cloud. Alles, was digital sein kann, wird digital werden. Jeder Businessprozess, der sich wiederholt, wird durch AI übersetzt werden. Aber alles wird in der Cloud sein. Insofern ist das Haus in der Cloud. Mittlerweile verfluche ich es nicht mehr. Ich bin mittlerweile ganz glücklich, dass da 45 Wohnungen entstanden sind, 4 Gewerbeflächen und alles vermietet ist. Auch zu Preisen, die deutlich über der Kalkulation der Bank liegen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, wie viel in den 20ern das ist, aber es ist dann doch eine relativ schöne Summe, die jeden Monat auf mein Bankkonto kommt. Und das ist der große Unterschied zu Internet oder zu Investments, wo lange Zeit nichts zurückkommt, wo du entweder siehst, die Firmen gehen pleite, dann ist
weg. Oder null. Woanders, besser gesagt, ist ja nie weg, ist immer dann, nur woanders das Geld.
Das ist dann wirklich weg.
Okay.
Dann gibt es Internetfirmen, die recht erfolgreich sind. Die zahlen dir dann auch manchmal so eine kleine Dividende, das ist eher so Spaßfaktor, weil das meiste wird thesauriert, also wird reinvestiert in die Firma. Und dann gibt es irgendwann einen Exit, der entweder positiv oder negativ ist. Also negativ, du bekommst weniger zurück, als du investiert hast. Oder positiv, dann bekommst du meistens relativ viel wieder für das Wenige, was du investiert hast. Wie gesagt, Xing hat einen sehr guten Faktor gehabt. Ich habe andere Firmen, die einen sehr guten Faktor gehabt haben. Aber es ist halt immer der Glaube an die Zukunft. Und Glaube an die Zukunft ist neben diesem eigenen Problemlösen das fundamentale Element, was du brauchst, um zu investieren. Und der Glaube in die Zukunft ist, wie gesagt, alles wird digital werden. Deswegen haben wir auch derzeit eine K-Shape Recovery. Also wir haben keine V-Curve, wir haben auch keine W-Curve oder eine U-Curve oder eine L-Curve. Wir haben eine K-Curve, also K. Denn viele Unternehmen, gerade die digitalen, sind sofort wieder nach oben gegangen. Also die haben wirklich eine Extreme V-Recovery gehabt. Also Google, Facebook, Netflix und
PayPal,
andere.
PayPal, wie sie alle heißen.
Die sind sensationell aus dieser Krise gekommen. Deutlich stärker als vorher. Satya hat letztens gesagt, das, was wir in 6 Monaten erlebt haben, haben wir sonst in 10 Jahren gehabt. Diesen Shift in die Cloud, in Digitalisierung. K-Curve sind quasi alle traditionellen Unternehmen, die von dieser Corona-Pandemie wirklich ergriffen und meistens geht es denen halt nicht besser. Viele geht es auch deutlich schlechter. Denken wir einfach nur an die Lufthansa. Die haben halt wirklich das K, was nach unten geht, erlebt und das dauert noch sehr, sehr lange, bis die wiederkommen. Insofern leben wir in dieser K-Shape Recovery und da alle meine Investitionen eigentlich digital sind, fand ich das ein sehr entspanntes Jahr. Ich glaube, wenn ich über Corona nachdenke, war es die perfekte Reset-Taste für die Leute, die sich das leisten können. Du bist jetzt in der Eventbranche, das ist sicherlich auch eher K-shaped mit dem K nach unten. Und es gibt so viele Menschen, es gibt Millionen Menschen, die in der Kurzarbeit bis heute sind. Für die ist es keine Reset-Taste. Das ist, wie viel Geld habe ich am Monatsende? Was kann ich mir noch leisten? Und da denke ich sehr eng drüber nach. In Zeiten, wo es mir persönlich deutlich besser ging.
Also wir haben das Glück, das sei auch gesagt, ich sage das in jeder Folge mit jeglicher Dankbarkeit. Natürlich ist das Ereignis, der Event immer noch ein wichtiges Thema von dem, was wir tun, aber durch die Marke und die sozusagen die Architektur dazu haben wir einen Engpass gefunden, der uns auch, das sei dir jetzt mal kurz oder auch den Hörern, eins mit Verlaub der erfolgreichsten Jahre seit Gründung beschert hat im Corona-Jahr. Aber das, was du sagst, Reset ist ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil du brennst ja auch. Also so richtig, ich meine das ganz positiv. Gibt es denn, ich springe jetzt einfach mal raus aus der Business, gibt es Dinge, wie du dich ernsthaft auch mental, wie du dich wieder resettest? Also ohne, dass wir jetzt hier sagen, ich gehe jetzt zweimal um die Alster laufen, ist ja auch alles nice. Aber was sind deine Dinge, wie du dich in diesen 30 Jahren, die du jetzt in dieser Form brennst, immer mal wieder auch resettest? Ganz positiv gemeint.
Also ich hatte heute einen Rahmenbauer bei mir zu Hause, weil ich mir ein großes Kunstwerk gekauft habe. Das würde wunderbar an diese Wand passen.
Du siehst ja, was da steht, Lars, oder?
Ranga Villas, das habe ich sofort gesehen.
Können wir auch nochmal drüber sprechen.
Das ist 2,50 Meter mal oder 2,70 mal 3 Meter, ein Riesenbild. Und das habe ich aufgerollt bekommen, mit einem Rahmen dazu geliefert. Insofern war der Rahmenbauer heute da, weil natürlich dieses Bild nur bei mir zusammengebaut werden kann. Und der sagte, Sie sind so ruhig geworden, Herr Hinrichs.
Der kannte dich also schon?
Der kannte mich noch aus dieser Unternehmerphase. Und da ist mir eigentlich eingefallen, dass ich als Unternehmer deutlich aktiver war als Investor oder Unternehmer. Ich bin natürlich heute noch Unternehmer. Such mir dann meistens aber die Leute, die das machen. Also ich bin
als CEO oder als der
Ich bin eher so der Frühstücksdirektor, der sicherlich auch gerade wieder dabei ist, eigene Firmen zu gründen. Völliger Wahnsinn. Aber ich habe neue Probleme, die mich lösen. Und insofern glaube ich, als Unternehmer hast du auch dieses Unternehmer-ADHS. Völlig rücksichtslos mit dir selbst zu sein. Overhours ist ja fast normal, es macht mir ja Spaß. Ich gehe ja nicht zur Arbeit, sondern ich gehe meiner Leidenschaft nach. Und insofern sind auch 20-Stunden-Tage bei mir sicherlich vorgekommen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie komme ich da eigentlich runter? Ich habe durch Internetkontakte ein Peloton sehr früh bekommen. Mhm. Und habe dann während der Corona-Tage es geschafft, 60 Tage am Stück Spinning zu machen. Und dieses Peloton Fitnessgeräte sind ja meistens so was wie so eine Liebe auf kurze Zeit. Also die ersten Tage und Monate bist du irgendwie mit dabei und findest es sensationell und dann landet es irgendwann in der Ecke. Aber dieses Peloton hat mich seitdem begleitet. Also sicherlich 2-3 Mal die Woche mache ich das noch. Ich habe mir eine ganz tolle Spinning-Gruppe mit Freunden. Einer sitzt in Berlin, einer sitzt in New York und ich sitze halt in Hamburg. Und dann fahren wir immer gegeneinander, weil Spinning und gerade Peloton ist ja wahnsinnig kompetitiv. Und das spricht mich natürlich als Unternehmer komplett an. Und ich glaube, das kombiniert mit ein bisschen ruhiger werden im Sinne von die Projekte, die ich mache, sind einfach so lange im Vorlauf. Und ich finde zum Glück immer Leute, die das dann tagtäglich tun, haben mich, glaube ich, dieses Jahr wirklich sehr gut getan. Auch mein, es ist das erfolgreichste Jahr überhaupt. Also sogar noch erfolgreicher als das Exit-Jahr von Xing, als ich einen Großteil meiner Aktien verkauft habe. Insofern bin ich relativ glücklich.
Wow, relativ. Ich glaube, du wirkst auf jeden Fall sehr glücklich. Wir haben auch eben gerade darüber gesprochen. Siehst auch strahlend aus, das darf man so sagen. Ich sehe dich ja. Wir haben ja das Glück, auch das gemeinsam nicht remote aufzunehmen mit Abstand und allen Regeln. Was mich persönlich noch interessiert, weil natürlich sind wir schon bei 20 Minuten und deutlich länger, aber die letzten 20 Jahre hatte ich immer wieder, ich habe das gerade auch nochmal selber reflektiert, viele Touchpoints mit dir. Und es waren dann nicht nur die 3, 4, die ich mir rausgeschrieben habe. Wir guckten eben auf Ranga Villas, auf die Events. Dann gab es doch mal den kleinen Pitch, den ich bei dir hatte, dann hatten wir mal ein Immobilienthema, dann reden wir über EO, dann kommt das Appartimentum und so gab es immer wieder vielleicht nochmal einen Satz, also du sagst klar, die Erdung dieses Jahr, Peloton Sport ist auch eine meiner Leidenschaften, ohne zu viel ins Detail zu gehen, entspannt dich auch sowas wie Kunst oder ist es für dich Mittel zum Zweck oder ist es einfach nur schön oder bist du auch da so ein richtiger Nerd geworden, der jetzt auch in Kunst macht, also was ist so, was ist, weil du es vorhin erwähnt hast, was ist mit Kunst?
Also die ersten Bilder habe ich mir in den 90er Jahren gekauft. Mhm. In den 2000er wurden uns dann bessere Bilder und in den 2010ern wurde es dann Kunst. Aber weißt du, Holger, ich kaufe mir Dinge, die ich schön finde.
Da sind wir wieder beim Anfang.
Dinge, wo Leidenschaft mit dabei sind. Ich kaufe sie nicht für den Wert, den ein Kunstwerk vielleicht in 10 Jahren irgendwie mal hat. Das wäre völlig nebensächlich. Ich kaufe Kunst, weil ich mich da selber ein bisschen drin verliere. Und ich finde es schön an der Wand, auch wenn sie groß sind und keine Wand plötzlich passt, habe ich einfach dieses Bild gesehen und wusste, ein toller, junger, englischer Künstler, ich habe Bilder von ihm gesehen, nur in irgendwelchen Präsentationen oder auf Instagram und war völlig begeistert. Und jetzt habe ich eins von ihm, vielleicht auch noch ein zweites oder ein drittes. Ich bin begeistert von Kunst.
Klingt aber auch so, als würde es ein bisschen entspannen und zusätzlich zu Peloton auch ein bisschen Ruhe in diesen Business-Wahnsinn bringen oder ist es einfach nur Inspiration? Also
die Tatsache, dass ich jetzt ein digitales Museum
Ich wollte darauf hinaus, Lars. Danke, dass du das sagst.
Digital Art Museum, ein Museum für digitale Kunst. Also ja. Da geht man hin und wird erleuchtet und geht wieder raus und hat hoffentlich ein großes Smiley im Gesicht. Aber da möchte ich noch nicht so viel sagen, das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Vielleicht wird es 23 oder 24 eröffnet. Das sind Themen, die wir ein andermal besprechen können. Super. Aber du kannst sicher sein, ja. Wenn es eine Einweihungsparty gibt, kannst du sicher sein, dass ihr die macht.
Und vielleicht dürfen wir auch mal über die, kann ich dir gleich nochmal im Anschluss was zu zeigen, über die Dinge, die wir in dem Bereich gemacht haben, vielleicht nochmal sprechen. Aber es ist ja kein Neugeschäftsgespräch, im Gegenteil, sondern es ist eher ein inspiratives und für mich wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich habe trotzdem noch eine Fachfrage, weil die muss ich dir einfach stellen. Dieses ganze Thema New Work, das ist natürlich in aller Munde. Was das heißt, es gibt die New Work SE, da sprachen wir gerade drüber. Wir reden über Work-Life-Balance. Ich glaube, wir als Unternehmer haben da nochmal eine ganz spezielle Ansicht der Dinge, weil ich habe ein Leben. Ich glaube, das siehst du ähnlich. Ich zitiere da auch gerne Tarek Müller. Da sagt auch, Leute, natürlich arbeite ich auch im Urlaub so sinngemäß, weil ich bin ja auch als Fußballfan im Urlaub Fan meines Vereins, so bin ich auch Fan meiner Arbeit und das spüre ich bei dir. Aber wenn du es in einem Satz beschreiben könntest, gibt es für dich New Work oder gibt es einfach nur, es ist, wie es ist und man muss selber schauen, was man
macht? Also die Arbeitswelt hat sich schon verändert. Ja. Wir sind deutlich mobiler geworden, wir sind flexibler geworden, wir sind mehr digital geworden. Wenn du dir anschaust, wie Unternehmertools oder Unternehmenstools wie Slack populär wurden, die jetzt für 27 Milliarden an Salesforce gegangen sind.
Ich hörte davon.
Ich kenne noch Flickr, als Scott das gegründet hatte in den ersten Monaten. James Butterfield hieß er, glaube ich.
Ja,
James Butterfield.
Exakt.
Mhm. Der hat damals Flickr gegründet. Das kennt heute kennt das keiner mehr. Das war
ich so kenn's doch.
Instagram statisch.
Ja, genau.
Mit einem Bild, so etwa. Das ist etwa Flickr.
Wir sind drauf gekommen zum Thema New Work. Aber New du hast Work. Recht, Technologie und agile Arbeitsweisen.
Wenn du dir anschaust, wie damals Politik Digital sich gegründet hat, wie wir da im Büro saßen. Meine zweite Firma, in der wir uns kennengelernt haben, da gab es keine Abstellräume oder keine Räume für irgendwelche Mitarbeiter. Ich kenne bis heute kein Unternehmen, in dem ich investiert bin oder das ich als Aufsichtsrat führe, das irgendwelche Nicht-Großraumbüros irgendwie hat. Oder mit Telefonzellen, mit kleinen Dingen, wo man irgendwie sich zurückziehen kann. WeWork ist sicherlich die Inkarnation von New Work. Mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich, aber heutzutage Mieter, wo ich meine Xing gegründet habe. New Work ist, glaube ich, deutlich mehr als nur die Arbeitsform, wie wir sitzen, sondern ist eigentlich eine Einstellung. Du sprachst das Thema Work-Life-Balance an. Für mich ist Urlaub Arbeiten von woanders. Denn ich liebe das, was ich tue. Da gehe ich mit Leidenschaft hinterher. Ich denke natürlich auch nach im Urlaub. Ich bin jemand, der schwer irgendwie 10 Minuten am Strand sitzen kann. Oder allein die Vorstellung bringt mich gerade schon große Fragezeichen in mein Gesicht, was die Hörer jetzt nicht sehen können, aber was du siehst.
Ich sehe es.
Und denke mir, diese ganzen jungen Leute, die jetzt ankommen mit New Work oder
Work-Life-Balance.
Work-Life-Balance, den sage ich ganz ehrlich, sucht euch mal besser ein anderes Unternehmen. Also bei mir wird gearbeitet. Ihr könnt sicherlich auch, irgendwann habt ihr Freizeit, aber ich bezahle euch gut. Ich will hier Arbeit sehen. Wenn Leute im Interview anfragen und sagen, wie viele Urlaubstage habe ich oder wie viel Freizeit habe ich oder was gibt es hier noch an Benefits, dann sage ich, siehst du diese Tür, die du reingekommen bist? Das ist die Tür, in der du jetzt auch wieder rausgehst, weil wir passen nicht zusammen.
Und das ist auch deine, und das finde ich spannend, unternehmerische Freiheit und die Entscheidung, die du treffen kannst und die ich in dem, wie du es gerade beschreibst, vor allen Dingen in dieser Definition von Urlaub 100% nachvollziehen kann. Das Glück, was ich habe, ist, ich fliege morgen in den Urlaub. Nein, ich verlagere morgen. Das wird zwar ein bisschen nach Ausstellung sein, mein Arbeitsplatz ans Meer. Und ich werde bestimmt auch nicht den ganzen Tag auf den Strand gucken. Deswegen finde ich das wahnsinnig spannend. Ich habe noch eine, am Ende des Tages vielleicht ja persönliche Frage. Aber wir wollen gar nicht auf dem möglichen Museum weiter rumreiten. Gibt es etwas, wir sind nun gleich alt, ungefähr nicht, sondern fast genau, gibt es etwas, wo du sagst, boah, also das ist nochmal was, ich habe die Welt gesehen, ich habe die Dinge, die ich die letzten 30 Jahre gelernt habe, was ich nochmal neu für mich gründen, beziehungsweise wo ich nochmal richtig die kopernikanische Wende einleiten will, wie vor 10 Jahren mit der Immobilie. Gibt es irgendwas, was du jetzt schon sagen kannst, als der Innovator, der du irgendwie bekannt bist, was so ein bisschen Blick in die Zukunft ermöglichen. Ein bisschen Glaskugel bitte noch zum Ende, Lars.
Also ich bin sehr gerne Aufsichtsrat in kleinen und großen Firmen.
Gut,
diese
so groß
Rolle,
sind wir noch nicht.
Diese Rolle möchte ich auch gerne weitermachen und vielleicht kommt dann noch das ein oder andere mit hinzu. Natürlich habe ich Ideen, aber ich möchte nicht mehr selber der CEO sein. Mhm. Wenn es da draußen Leute gibt, die gerne unternehmerisch arbeiten wollen, die sich vielleicht auch daran beteiligen suche ich Leute, die bestimmte Arbeiten ausführen. Und das ist lustigerweise aktuell im Reisebereich. Ich bin völlig begeistert vom Reisebereich. Und es ist wieder erneut ein Problem, was ich für mich lösen möchte, was vielleicht auch andere Leute haben. Es gibt eine App im medizinischen Bereich, weil ich da auch ein Problem habe und bin völlig entgeistert, dass es das noch nicht gibt. Es gibt noch ein weiteres Thema und dann verzettel ich mich natürlich wieder. aber es sind alles Themen, wo ich sage, da gibt es Lösungen, die sind nicht schwer, die muss man einfach machen. Man muss den Status quo grundsätzlich hinterfragen. Und wenn alle Leute sagen, das haben wir immer schon so gemacht, oder auch gerade im Reisebereich, da denken wir ja alle, es gibt Skyscanner, Expedia und
Trivago, wie sie alle heißen.
Was es da alles gibt. Und so offensichtlicher ist es eigentlich, dass da eine Sache fehlt. Und die werde ich gründen. Mir fällt immer noch nicht der richtige Name ein, ob es irgendwie WeTravel heißt oder N5 oder ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall suche ich Unternehmer, die bitte gerne zur Uni gegangen sind, die das gesamte Wissen aus der Uni mitgenommen haben und jetzt aber planlos sind und sagen, soll ich jetzt in einem Startup arbeiten, soll ich in eine Beratung gehen und sagen, tja, eigentlich ist das ja was, mal so neue Unternehmen gleich führen. Warum denn nicht? Und wow, da suche ich jemanden.
Wow, was für ein Schlusswort. Also Leute, ganz ehrlich, in den Notes finde ich wahnsinnig spannend. Meldet euch gerne bei uns, bei Lars. Bei den Kontaktdaten, die wir sicherlich noch aufführen, finde ich einen wahnsinnig coolen Pitch. Ich habe auch noch zwei kleine Pitches, das machen wir aber gleich im Anschluss. Und es waren 20 Minuten definitiv länger, Lars. Es war eine Freude. Ich könnte noch eine lockere halbe Stunde länger mit dir quatschen. Aber wie sagte ein bekannter Podcast-Produzent, ich glaube, man kennt ihn, der sagte, ein guter Podcast dauert maximal so lange wie ein Inlandsflug. Wir sind jetzt gerade in Frankfurt gelandet. Das wäre so die Zeit aus der Pre-Corona-Phase. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich freue mich auf alles, was vor uns liegt. Und danke dir für deine Zeit.
Vielen Dank, Holger. Wenn du mir ein Schlusswort erlaubst, ich glaube, neben diesen ganzen Berührungspunkten, die wir hatten, ist da einfach eine Freundschaft gewachsen. Und das eigentlich von der Minute 1. Und da bin ich für sehr dankbar und freue mich auf die nächsten 20 Jahre, die nächsten 50 Jahre. Das ganze Thema Longevity finde ich gerade wahnsinnig spannend. Und insofern hoffentlich machen wir diesen Podcast oder die virtuelle Fragestunde, wo alle Zuhörer mit dabei sind in einem virtuellen Raum, in 10 Jahren, in 20 Jahren vielleicht nochmal mit.
Ich freue mich drauf, Lars. Vielen, vielen lieben Dank.